I proszę właśnie to straszne upodlenie człowieka drugiego, nie? Żeby w
Nie.
takich warunkach był
Tak.
wyleczony, żeby się rodził tam.
Und bitte, wie schrecklich erniedrigend ist das für diese Menschen. Nicht nur, dass unter solchen Bedingungen Krankheiten behandelt werden, aber dass auch noch unter solchen Bedingungen Kinder zur Welt kommen.
Nie chciałam powiedzieć, ale jak coś tam w jakichś innych fajnych jakichś rozmowach, to nieraz zaczęła nam opowiadać, ale ja myślałam jako dziecko, że to są bajki.
Sie wollte uns nichts sagen, aber wenn es um irgendwas anderes ging und in anderen lockeren Gesprächen, dann fing sie an, davon zu erzählen. Aber als Kind dachte ich, dass das Märchen sind.
Sommer 2025. Ich fahre in den Urlaub an die polnische Ostsee, in die Nähe von Danzig. Von der AG Bodendenkmal weiß ich, dass Irena Borzajewska nur wenige Kilometer von Danzig entfernt lebt. Sie ist im Krankenlager Gremberger Wäldchen geboren. Einen Ausschnitt aus ihrer Geschichte habt ihr schon in Folge 2 gehört. Über das NSDoc habe ich ihr einen Brief geschickt. Darin frage ich, ob ich sie für ein Interview treffen kann. Wenige Tage später ruft ihre Tochter Beata bei mir an. Und sie sagt, ihre Mutter würde sich über Besuch freuen.
Ihr hört? Das Krankenlager im Wald. Vergessene NS-Verbrechen in Köln.
Ich bin Mirjam Baumert und das ist die letzte Folge unseres Podcasts. Folge 6. Überleben. In Danzig treffe ich die Dolmetscherin Agnieszka Sababade.
Geschwindigkeitskontrolle.
Ah, ganz versteckt hier.
Ganz versteckt.
Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei diesem Wort habe ich beinahe aufgehört, die deutsche Sprache zu lernen. Das war im Gymnasium.
Gemeinsam fahren wir ins Landesinnere, in einen kleinen Ort in der Nähe von Marburg.
Bei Sonne sieht es wirklich sehr schön hier, dieser hügeligen.
19 Grad.
Perfekt eigentlich.
Ja, perfekt für uns.
Also ja, für uns ja. Perfekt. Dann wäre es so heiß, schwitzend, ja. Mit Ventilator, kann man schlichte Aufnahmen machen.
Ah. Sehr schön.
Direkt
hier haben wir den Parkplatz.
Wir laufen die Treppe hoch bis ins oberste Stockwerk und klingeln. Allerdings an der falschen Tür. Dann öffnet hinter uns eine Frau. Sind Sie Irena?
Okay, ich bin 12, aber to. Okay, dobra, bo mamy napisane 12.
Schuhe ausziehen?
Mamy zdjąć buty?
Nie. Nie, goście nie zdejmują buty.
Die Gäste ziehen die Schuhe
nicht aus. Ich bin Mirjam Baumert. Freut mich.
Proszę dalej.
Thank you very much.
Kommen Sie bitte herein.
Irenas Mann Krzysztof ist auch zu Hause. Das Paar empfängt uns herzlich und farblich aufeinander abgestimmt in Rot.
Ich bin Agnieszka, die Dolmetscherin. Freut mich.
Nicht Krzysztof, Krzysztof.
Irena führt uns ins Wohnzimmer an einen reich gedeckten Tisch. Darauf zwei opulente Sahnetorten.
Wow! Momencie, proszę stanąć.
Krzysztof füllt die Sektflöten.
Da gibt es noch Eis.
Ale to wtedy już może... Dobrze, to ja poproszę i kawę, i herbatę. Można?
Można. Można pani też?
Ich nehme, Miriam, ich nehme Kaffee und Tee.
Ja, okay, dann für mich auch.
Tak, pani też bardzo chętnie i kawę, i herbatę.
Irena bringt ihre Fotoalben herein und zeigt uns Bilder von ihrem Aufenthalt in Köln.
Sie war auf Einladung des Besuchsprogramms in der Stadt. Ihre Mutter Anastasia hatte sich damals gegen eine Reise entschieden. Irena fuhr an ihrer Stelle nach Köln.
Nun, es war wunderschön, wirklich. Mit Tränen in den Augen sind wir weggefahren. Was für tolle Freundschaften. Wunderschön. Vielleicht noch ein paar weitere Fotos, ja, um das zu zeigen? Bitte übersetzen Sie das doch, ja.
Menschen stehen in Gruppen zusammen, die Arme umeinander gelegt. Vom Dom, im Rathaus und auf anderen Plätzen. Ein weiteres Bild. Ein rot verklinkertes Haus, an der Fassade ein Schild Landgasthof Schumacher Kläs. Daneben ein Schöllerfähnchen und Bitburger Reklame. Hier musste Irenas Mutter Zwangsarbeit leisten.
Anastasia Mynarczyk wurde aus der Nähe von Kielce nach Köln zur Zwangsarbeit verschleppt. Als junge Frau. Zunächst sollte sie in einer Näherei arbeiten, dafür schienen aber ihre Kräfte nicht zu reichen. Das Arbeitsamt schickte die junge Frau nach Mönchengladbach in die Landwirtschaft. Dort arbeitete sie als Haushälterin und in dem heutigen Landgasthof, bis sie krank wurde.
Hier ist der Wald. Ja, hier ist es. Ich glaube, ich wurde hier geboren. Das bin ich. Dort, wo diese Bäume sind. Ich wollte unbedingt den Ort sehen, an dem ich in Köln geboren wurde. Weil ich seit meiner Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein immer nur eine vage Vorstellung davon hatte. Als ich dann an den Ort gebracht wurde, da war ich erstaunt, vielleicht sogar etwas verbittert, weil ich in so einem Militärkrankenhaus geboren wurde.
Mit Militärkrankenhaus meint Irena das Krankenlager. Ihre Mutter lag dort schon vor Irenas Geburt, weil sie an Tuberkulose erkrankt war.
Da war ein Feld, ein kleiner Wald, eine Brücke und alles war abgerissen. Ja, da steht gar nichts mehr. An dem Ort, wo ich geboren wurde, habe ich kein Gebäude mehr sehen können, sondern nur einen Park. Ich war enttäuscht, weil ich bis dahin immer gehofft hatte, dass ich in Köln geboren war, einer Stadt mit Straßen und in einem Krankenhaus. Und all das existiert nicht mehr, weil es bombardiert wurde.
Das Krankenlager wird zum Ende des Krieges niedergebrannt. Anfang der 1950er Jahre entsteht dort ein Jugendheim der Falken, der Jugendorganisation der Sozialdemokraten. Mitte der 1970er Jahre wird dann aber alles abgerissen.
Irena selbst hat keine Erinnerungen an das Kremberger Wäldchen. Alles, was sie weiß, hat sie aus Erzählungen ihrer Mutter.
Sie sagte, dass dieses Krankenhaus ein Ort war, wo die Deutschen Angst vor den Polen hatten, also vor denen, die dort behandelt wurden. Wenn die Deutschen Essen austeilten, dann taten sie das auf Stangen, die sie durch den Zaun schoben, um bloß keinen Kontakt zu den Kranken zu haben, die dort lagen. Und bitte, wie schrecklich erniedrigend ist das für diese Menschen. Nicht nur, dass unter solchen Bedingungen Krankheiten behandelt werden, aber dass auch noch unter solchen Bedingungen Kinder zur Welt kommen.
Dennoch ist die Geburt ihrer kleinen Tochter für Anastasia Mynarczyk ein großes Glück. Später sagt sie Irena immer wieder, dass sie ihr das Leben gerettet habe. Ihren Vater lernte Irena nie kennen. Er war ein Freund ihrer Mutter aus der Gaststätte. Doch die Beziehung hielt nicht lange.
Meine Mutter hatte sich dann schon etwas von der Geburt erholt und wurde aber sofort mit ihrem kleinen Baby wieder zur Arbeit geschickt. Es gab keinen Erziehungsurlaub oder eine andere Form des Mutterschutzes, sondern es ging sofort zurück an die Arbeit, eine Stelle in der Rüstungsindustrie.
Była to praca związana z obronnością, więc mama pracowała przy zbijaniu opakowań do min.
Anastasia und andere Frauen müssen Sprengkörper in Kisten verpacken, in einer Schreinerei. Während sie oben in den Werkshallen arbeiten, liegen unten im Keller die neugeborenen Babys in Kisten. Im Schichtprinzip kümmert sich jeweils eine Mutter um die Säuglinge.
W tym momencie, kiedy mamusia zeszła i mnie nakarmić i te inne dzieci dopilnować, nastąpił nalot.
In dem Moment, als Mama herunterkam, um mich zu füttern und auf die anderen Kinder aufzupassen, gab es einen Luftangriff.
I w tym czasie właśnie nastąpił nalot, bombardowanie. Leciały bomby, przede wszystkim najpierw.
Es traf das Obergeschoss. Auf dieser Etage arbeiteten sowohl Männer als auch Frauen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es genau waren. Sie kamen alle ums Leben. Und wir waren im Keller von der Welt abgeschnitten, verschüttet unter Trümmern. Der Staub war so dicht, dass es keine Luft zum Atmen gab. Mama war dort mit anderen Müttern.
Nastąpiło bombardowanie, także wszyscy ludzie, tam gdzie mamusia właśnie pracowała, wszyscy ludzie zginęli, a my zostaliśmy odcięci od świata, zasypani gruzem, pyłem, mówi pył, pył był taki, że nie było czym oddychać, to matki brały, które tam, bo tam jeszcze chyba więcej było matek właśnie z mamą.
Die Frauen unten im Keller benässen die Stoffwindeln und halten sie sich und ihren Babys vor den Mund. Sie haben Glück und werden ausgegraben. Irena und ihre Mutter überleben.
Nach der Befreiung durch die Amerikaner kommt Irena mit ihrer Mutter in ein Lager für Displaced Persons, in die ehemalige Hacketeuer-Kaserne in Köln-Mülheim. Dort leben sie mit dem neuen Partner ihrer Mutter, Antoni Paschnik, der für Irena wie ein Vater ist.
Und hier ist das Foto. Hier dieser große Mann, das ist mein Vater. Und hier ist meine Mama. Und hier bin ich ganz klein, mit 3 Jahren.
Das Foto zeigt die Beerdigung ihres kleinen Bruders Josef, der kurz nach der Geburt an Hirnhautentzündung starb. Daraufhin entschieden die Eltern, Deutschland zu verlassen.
Mama entschied sich für ihr Dorf, ein armes Dorf, und kehrte zurück nach Polen mit dem Schiff. Meine Mutter war eine so findige Frau, dass wir uns im Wald mit Beeren, Pilzen und allem, was wir finden konnten, etwas dazu verdienten. Irgendeine Arbeit, um auf dem Land, auf diesem Hof überleben zu können. Meine Mutter spann zum Beispiel Wolle. Das war eine sehr mühsame Arbeit. Nun, sie konnte damit zwar etwas verdienen, aber es war sehr wenig.
Ein kleines Dorf im Osten Polens, in der Nähe von Kielce. Hier wuchs Irena auf. Ihre Mutter litt noch immer an Tuberkulose.
Trudno powiedzieć, była zaleczona, ale długo była w szpitalu w takim momencie, kiedy ja kończyłam 7. klasę, bo to była klasa podstawowa.
Sie lag noch lange im Krankenhaus. Als ich die 7. Klasse beendete, konnte ich nicht auf die weiterführende Schule gehen.
Była chyba, ja wiem, więcej jak 5 roku w szpitalu w Opocznie, właśnie w tym czasie, kiedy ja ukończyłam szkołę podstawową.
Meine Mutter lag, glaube ich, mehr als ein halbes Jahr im Krankenhaus in Opoczno. Genau zu dieser Zeit musste ich mich um meine beiden Schwestern kümmern und meinen Vater auf dem Bauernhof helfen. Meine Mutter wurde nie wieder ganz gesund, aber sie war in Deutschland krank geworden. Ich weiß, dass sie als gesundes Mädchen losgefahren ist.
Także mama bardzo długo chorowała, ale jakoś tam podleczyła się, bo nigdy nie wyleczyła do końca się, ale właśnie nabyła tej choroby tam właśnie w Niemczech. Była zdrową dziewczyną, jak wyjeżdżała.
Ihren Schulabschluss konnte Irena später nachholen und ein Fernstudium aufnehmen. Sie zog als Erwachsene in die polnischen Gebiete, die zuvor zum Deutschen Reich gehört hatten, und leitete verschiedene ländliche Kulturzentren. Wenn sie davon spricht, leuchten ihre Augen.
Du musst die Kraft haben, die Leidenschaft. Ich liebe einfach Menschen. Ich habe mit Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gearbeitet. Ich habe Versammlungen, Feste und Treffen für Rentner veranstaltet. Verschiedene Konzerte, die wir organisiert haben. Verschiedene Aufführungen, Feste, Feierlichkeiten an nationalen Feiertagen und solche regionalen Feste und so weiter. Ich habe hier insgesamt 46 Jahre lang als Leiterin des Kulturhauses gearbeitet. Alle kennen mich hier.
Obchody po prostu świąt państwowych i takich regionalnych. I no to jest, jeśli chodzi o pracę, to jest temat rzeka. I prowadziłam tutaj, w ogóle w sumie, prowadziłam 46 lat jako kierownik.
Es ist Zeit, Irena das Geschenk zu überreichen, das mir die AG Bodendenkmal für sie mitgegeben hat. Ein Fotoalbum mit Bildern von der Gedenkfeier. Unter anderem ein Foto von dem frisch eingeweihten Anastasia und Irena Mynarczyk-Weg. Irena überblättert die Seite zunächst.
Wie ist das für Sie, dass dort ein Weg in diesem Wald nach Ihnen und Ihrer Mutter benannt ist? An dem Ort, wo Sie so viel Schreckliches erlebt haben.
Ich meine, ich bin gerade sehr gerührt und erlebe das sehr intensiv. Ich glaube aber, dass meine Mutti darüber nicht glücklich wäre. Als ich einmal versuchte, alles aufzuschreiben, verschiedene Tricks anwandte, um ein Interview mit ihr zu führen, wollte sie das nicht. Sie wollte uns nichts sagen. Aber wenn es um irgendwas anderes ging und in anderen lockeren Gesprächen, dann fing sie an, davon zu erzählen. Aber als Kind dachte ich, dass das Märchen sind.
Irena erzählt, dass sie selbst für den Antrag auf Entschädigungszahlung bestimmte Zusammenhänge aus ihrer Mutter nicht herausbekam. Außerdem waren auf der Reise die Unterlagen in einem Koffer verloren gegangen. Erst sehr spät konnte Irena mit Hilfe des Roten Kreuzes eine Entschädigung beantragen. Für ihre Mutter war es sehr schmerzhaft, sich an das Erlebte zu erinnern. In dem Fotoalbum der AG Bodendenkmal befinden sich auch Briefe, die SchülerInnen bei einem Workshop an Irena verfasst haben. Dort wurde ein Ausschnitt aus einem Interview mit ihr abgespielt.
Das sind Kinder aus der 7. Klasse, also sie sind ungefähr 13, von dem Gymnasium Kaiserin Theophana in Köln-Kalk. Und da hat ein Workshop stattgefunden, die hatten so eine Projektwoche und haben sich mit der Geschichte von dem Krankenlager beschäftigt. Und sie haben auch dein Interview gehört, diese Aufnahme, Audioaufnahme von dem Interview haben sie gehört. Und daraufhin haben sie diese Briefe geschrieben.
Irena liest einen Brief vor.
Co czujesz, myśląc o tym, że urodziłaś się w obozie?
Was empfindest du, wenn du daran denkst, dass du in einem Lager geboren wurdest? Ich kann nur sagen, dass es sehr, sehr schwere Zeiten waren. Dass ich sicherlich lieber zu einer anderen Zeit geboren worden wäre als damals. Es gab so viele schreckliche Erfahrungen in dieser Zeit. Denn meine Mutter hat zum Beispiel nie einen Lohn erhalten, wenn sie irgendwo gearbeitet hat. Zum Beispiel auf dem Feld. Sie wurde einfach ausgenutzt. Und das war so demütigend, wenn man zur Arbeit gezwungen wird. Das war sicherlich schwer für meine Mutti. Ich habe diese Situation damals noch nicht verstanden. Ich war so klein. Ich dachte, dass alles schön ist. Als ich erwachsen wurde und die Geschichte begriff, war das sehr, sehr traurig.
Tam przebywających i pracujących właśnie. Ten przymus to był straszny. To tyle chyba.
Eine andere Schülerin möchte wissen, wie Irena heute lebt.
Jestem już na emeryturze. Mam 81 lat. Bardzo dużo. Moje dzieci w miarę dobrze żyją w Niemczech.
Ich bin bereits in Rente. Ich bin 81 Jahre alt. Sehr alt. Meine Kinder leben in Deutschland. Ihnen geht es relativ gut. Und sie kommen mich mit ihren Kindern, den Enkelkindern besuchen. Für mich war es nicht immer leicht zu akzeptieren, dass meine Kinder nach Deutschland gegangen sind, wo wir so verfolgt wurden. Aber ich habe mich jetzt damit abgefunden. Mein Mann, der Vater meiner Kinder, ist bereits gestorben. Und später bei einem Kuraufenthalt habe ich Krzysztof kennengelernt. Und jetzt sind wir schon seit 25 Jahren zusammen.
Zur Kur fahren die beiden immer noch gerne, erzählen sie mir und Agnieszka. Irena zeigt mir noch ein Foto von ihren Kindern, während Agnieszka eine Dolmetschpause einlegt.
Ja. Przepraszam, nie mówię po polsku.
Ich entschuldige mich, dass ich kein Polnisch kann. Und Irena, dass sie meine Sprache ebenfalls nicht spricht.
Das hier sind meine drei Kinder, Jarek und Darek und Beata. Sie sind alle in Deutschland.
Irena sagt, dass sie gerne mal mit ihren Kindern den Wald besuchen möchte, in dem ein Weg nach ihr und ihrer Mutter benannt ist. Sie ist sich aber unsicher, ob sie es noch schaffen wird. Wir hoffen alle sehr, dass wir uns noch einmal wieder treffen und verabschieden uns. Ich sitze im Zug zurück nach Köln. Der Besuch bei Irena war vorerst die letzte Station der Recherche des Jugendclub Courage. Eine Suche nach unterschiedlichen Spuren und Erkenntnissplittern, die verstreut in Archiven, Texten und persönlichen Erinnerungen existieren. Herausgekommen ist eine Sammlung an Geschichtsfragmenten, die ein unvollständiges Bild ergibt. Und dennoch konnten wir ergründen, was für ein grauenvoller Ort das Krankenlager war. Ein Ort, in dem sich das Verbrechen Zwangsarbeit und der enthemmte Rassismus deutlich zeigen. Menschen, die man nicht mehr ausbeuten konnte, weil sie krank oder schwanger waren, die sonderte man ab und überließ sie sich selbst. Abgeschieden im Wald starben sie allein. Die letzten Verbliebenen wurden wenige Tage vor Kriegsende von Volkssturmsoldaten ermordet. Die Täter lebten jahrzehntelang unbehelligt in Köln. Manche sogar in unmittelbarer Nachbarschaft. Der Gedenkort im Wäldchen ist heute um zwei Stelen ergänzt. Dennoch sind viele Schicksale der Opfer unsichtbar. Ihre Namen stehen auf Listen, versteckt in Archiven. Einige ihrer Geschichten konnten wir ans Licht bringen. Andere warten noch darauf, erzählt zu werden.
Das war Folge 6, die letzte Folge von Das Krankenlager im Wald – Vergessene NS-Verbrechen in Köln. Ein Podcast vom Jugendclub Courage Köln. Es sprachen
Jonas Beck,
Mirjam Baumert,
David Firmer,
Fabian von Freyer,
Sonja Ernst,
Justine Hauer,
Raj Jakubow,
Philipp Krehn,
Detlef Meissner,
Nele Posthausen,
Robert Reuter,
Susanne Reuter und
David Formweg.
Autorin Mirjam Baumert, Redaktion und Recherche Philipp Grehn und Jugendclub Courage Köln.
Regie, technische Realisation und Komposition Gerd Nesken.
Produktion Pington Studios 2025. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Bodendenkmal 506. Die vergessenen NS-Verbrechen im Gremberger Wäldchen. Das Projekt wurde gefördert von der Stiftung EVZ und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms Jugend erinnert vor Ort und engagiert. Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Stiftung EVZ oder des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dar. Für inhaltliche Aussagen trägt die Autorin die Verantwortung.